Schönen guten Abend, ich begrüße Sie recht herzlich in der Aula, dem Hörsaal an dieser Hochschule mit der besten Mikrofontechnik. Wir haben gerade festgestellt, dass die tollen, schicken Ansteckmikrofone, die, wie Sie sich erinnern, in der letzten Woche so alle 5 Minuten mal sehr seltsame Geräusche von sich gegeben haben, diesmal keine seltsamen Geräusche von sich geben und auch sonst keine Geräusche. Prima. Nun denn, es ist ja auch eine Hochschule für Technik. Wir haben heute den 2. Abend unserer Vortragsreihe Revolutionen, was die Welt veränderte. Letzte Woche hat Sie Frau Professor Dr. Steinhilber ins Thema eingeführt, Ihnen ein bisschen Überblick gegeben und etwas Strukturen an die Hand gereicht, wie man Merkmale feststellen kann von Revolutionen an sich. Heute steigen wir sozusagen in die Einzelthemen ein und haben zu Gast Herrn Dr. Röhrle. Diejenigen von Ihnen, die schon ab und zu hier waren in den Vortragsreihen, dürften ihn kennen. Er war, glaube ich, in den letzten 8, 9 Semestern immer hier und hat immer einen Vortrag gehalten. Und es war für mich immer ein großer Genuss. Herr Röhrle wird sich mit der Revolution am Himmel beschäftigen und hat seinen Vortrag den Titel gegeben, und sie bewegt sich doch. Bevor er einsteigt, gestatten Sie mir ein paar Worte zu unserem Referenten. Ich glaube, wir kennen uns jetzt 10, 15 Jahre, müsste so hinkommen. Ich habe Herrn Röhrle kennengelernt, als ich meine ersten Lehraufträge gab, an der Universität Cottbus war das. Da reiste zu diesen Blog-Seminaren immer ein Herr aus Stuttgart an, der gerade seinen Doktor in Philosophie machte. Das war der Herr Röhrle. Also das war immer ganz lustig, wenn wir den Hörsaal betraten, dann
Philosophie, nicht Theologie.
Philosophie, ja. Habe ich gesagt, hoffe ich doch sehr. Nein, nicht Theologie, nein, Philosophie. Als wir den Hörsaal gemeinsam betraten, war eigentlich immer klar, wer der Professor ist und oder Dozent. Täuschten sich dann die Dozenten, die Studenten, der junge Kerl, jung in Anführungszeichen, für ihren Blick sicherlich nicht mehr, durfte in den Ring und Herr Röhrle saß unter den Studenten und es ging immer um Themen im Bereich Medien, die ich lehre, und ich hatte immer einen Studenten, der am besten vorbereitet war und am meisten wusste und am agilsten war, das war Herr Röhrle, das hat immer großen Spaß gemacht. Herr Röhrle hat also zwar schon zu seinem Berufsleben Studium gemacht als Verwaltungswirt, aber hat nach seinem Arbeitsleben ein Studium begonnen, hat in Stuttgart Philosophie und Kunstgeschichte studiert und das dann mit einem Magister abgeschlossen nach einigen Jahren und dann noch einen Doktor in Philosophie draufgesetzt. Und ich finde das ungeheuer toll und ich glaube, so ein Ruhestand ist auch was Feines, ja. Wenn man was für seinen Kopf tun kann und sich bildet. Er macht dann immer sehr gewagte Reisen, würde ich mich nie trauen, in welche Ecken der Welt er schon so seine Blicke gerichtet hat. Zuletzt war es, glaube ich, mal Nordafrika, so Algerien, Marokko, Libyen, Tunesien, was auch immer da so kreucht und fleucht. Und es gibt wahrscheinlich keine Kathedrale in Europa, in der er noch nicht seinen Fuß gesetzt hat und auch keine Moschee im Orient, die er noch nicht besichtigt hat. Leicht übertrieben, aber nur leicht. Nun denn, also wir haben heute einen sehr bewanderten, bereisten und belesenen Gast und er wird uns erzählen, was am Himmel revolutionär ist. Viel Vergnügen mit dem Vortrag von Herrn Röhrle.
Vielen Dank, Herr Friedrich, für Ihre freundliche Vorstellung, die mir jedes Mal die Haare zu Berge stehen lässt, wenn alles etwas leicht übertrieben rauskommt. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, das stimmt dann schon insofern, weil mir die Sache eigentlich Spaß gemacht hat. Und wir leben in einer Spaßgesellschaft und da muss jeder seine Art und Weise finden, wie er seinen Spaß hat. Und mein Weg war eben der, die Nase in Bücher zu stecken, aber nicht nur in Bücher, sondern gelegentlich auch in den Himmel nach oben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wünsche uns einen schönen Abend. Wir werden also uns jetzt mit dem Himmel befassen. Auf dem Weg hierher habe ich natürlich, das ist eine alte Gewohnheit von mir, in den Himmel geguckt. Was nicht zu sehen war, das waren die Sterne. Und das ist eigentlich bedauerlich. Das liegt daran, die sind nicht weg, die sind immer noch vorhanden, aber wir haben so viele Lampen auf der Erde angezündet, dass man in der Helligkeit, die den ganzen Raum einhüllt, die Sterne nicht mehr sieht. Man sieht, wenn man Glück hat, vielleicht den Mond, den kennt noch jeder, dann am Abendhimmel vielleicht die Venus oder den Jupiter, dann 3 oder 4 Fixsterne und dann ist aus. Wenn man den Himmel eigentlich sehen will, dann muss man auf eine entlegene Stelle auf der Schwäbischen Alb gehen oder am besten gleich in die Wüste. Wer jemals eine Nacht in der Wüste verbracht hat und dort im Schlafsack in den Himmel geguckt hat und die Sterne gesehen hat, der wird diese Nacht, sein Lebtag, nicht vergessen. 1000 Sterne ist leicht untertrieben, dazu noch das breite Band der Milchstraße, von dem die meisten gar nicht mehr wissen, dass es sowas überhaupt gibt. Das war natürlich zu der Zeit, als unsere Vorvorderen noch jagen gegangen sind oder mit dem Schiff an der Küste entlang gesegelt sind, etwas anders. Da waren die Sterne noch zu sehen und sie waren auch sehr notwendig. Denn sie haben sowohl auf der Jagd wie auch bei der Schifffahrt natürlich zur Orientierung beigetragen. Es war also nicht das Streben nach Erkenntnis, das diese Leute in den Himmel hat gucken lassen, sondern es war eigentlich eine Notwendigkeit. Obwohl diese Notwendigkeit ja bestand, gab es aber doch Leute, das waren dann Schamanen und später waren es Priesterastrologen, Priesterastronomen, die sich Mythen gebildet haben, um zu diesen Sternen irgendwie einen Text zu machen, mit dem die Leute was anfangen können. Betrachten wir also eine erste Phase unserer Revolutionsgeschichte. Die Gestirne sind also zunächst als Götter gedacht gewesen. Das ist schon eine sehr fortgeschrittene Version dieser Betrachtung dieser Sterne. Denn sie haben damit nicht nur Orientierung abgeben sollen für den Jäger oder für den Seefahrer, sondern auch für den Menschen in seinem ganz alltäglichen Leben. Ich darf Ihnen aus einer alten Mythe etwas vorlesen. Und zwar von Hesiod, ein alter griechischer Denker. Unsere Weisheit stammt ja weitgehend aus Griechenland. Er hat so um etwa 700 vor Christus gelebt und hatte einige Bücher geschrieben. Eines seiner bedeutendsten heißt die Theogonie. Sie befasst sich also mit der Entstehung der Götter, der Gestirne. Ich zitiere jetzt daraus einen kurzen Absatz. Wahrlich, am Anfang entstand das Chaos, danach aber Gaia mit ihrer breiten Brust, stets sicherer Wohnsitz für alle Ewigen, die im Olymp die schneereichen Gipfel bewohnen oder den düsteren Tartaros tief in der wegweiten Erde. Und mit ihr Eros, der schönste unter den ewigen Göttern, er der Gliederlöser, der allen Menschen und Göttern klaren Verstand und besonnenen Rat bezwingt in der Seele. Er bezwingt den Rat in der Seele, den Verstand, das heißt, er herrscht über ihn. Es war hier schon in dieser alten Mythe zum ersten Mal vom Verstand die Rede. Dieser Begriff wird im Laufe der Geschichte eine sehr große Bedeutung bekommen. Denn kurz später werden wir darauf sehen, wie dieser Begriff dann eine ganz andere Bedeutung bekommt. Wie gesagt, es war eine erste Phase. Und in dieser Phase hat dann bald die Astrologie das eigentliche Bild der Sterne oder des Verständnisses der Menschen von den Sternen geprägt. Die Wiege dieser Astrologie ist nicht Griechenland, wie viele meinen, sondern diese Astronomie stammt aus dem Zweistromland, aus Babylon. Und vor allem das, was man heute als die Chaldäer bezeichnet, also die späte Phase dieser babylonischen Geschichte, hat dieses Horoskopwesen so weit ausgebildet, dass man heute noch in der Tageszeitung oder auch beim Horoskophändler gegen bares Geld chaldäische Horoskope kaufen kann. Es waren also Priester, die diese Sterne beobachtet haben. Es war keine ausgebildete Wissenschaft. Diese Trennung in Wissenschaft und andere Bereiche ist viel, viel später. Damals gab es einen gebildeten Bestand, der lesen, schreiben konnte und der auch das, was an Wissenschaft damals geboten war, beherrschte. Und das waren Priester oder Priesterastronomen oder astronomische Priester, wie man das benennen will. Bei den Ausgrabungen in Ninive, einer dieser späteren Hauptstädte des Assyrischen Reichs, wurden etwa 20.000 Tontafeln gefunden, die sich nur mit Astronomie befasst haben. Diese Tontafeln waren aber nicht jetzt zunächst wissenschaftliche Abhandlungen, sondern einfach Aufzeichnungen, zu welcher Zeit, wann und wo was gesehen worden ist. Also eigentlich nur eine Tabellenform in Hand dieser Tontafeln. Der hellste Planet am Himmel, der Jupiter, hat damals nicht Jupiter geheißen. Das war der Gott der Römer, der hat Marduk geheißen. Das war der Gott der Babylonier. Und so haben eigentlich alle diese Planeten haben Götternamen bekommen. Dazu kommt der Abendstern, der natürlich der Morgenstern ist. Der hat damals Ishtar geheißen, bei uns heißt er Venus. Dann gab es den Kriegs- und den Todesgott, der hat damals Nergal geheißen, heute heißt er Mars, und so geht es weiter. Die Griechen haben allerdings dann aus dieser Überlieferung schon etwas gemacht, was schon leicht nach Wissenschaft riecht. Es gab da Leute wie den Ptolemäus, mit dem wir nachher noch zu tun haben werden, oder auch Hipparch, und die haben schon noch diese alte Tafeln der Babylonier benutzt, einfach deswegen, weil sie durch ihre genaue Beobachtungsdaten sehr ausgezeichnet waren. Erstens gab es dort einen klaren Himmel, viel klarer als in Griechenland. Und zweitens hatten ja bekanntlich diese hohen Stufentürme, die Ziggurats, die ganz ideal geeignet waren zur Beobachtung des Himmels. Diese babylonische Astronomie oder Astrologie, die Grenze kann man damals noch nicht ziehen, das ist eine moderne Erfindung, hat einen sehr hohen Stand, sodass wir heute noch davon profitieren. Sie haben sicher alle eine Armbanduhr und wenn Sie darauf sehen, werden Sie sich vielleicht fragen, wo denn das schöne Dezimalsystem abgeblieben ist. Da fehlt ja, wir rechnen ja mit 60 Minuten und 60 Sekunden und so weiter. Diese 60er-Teilung ist eine babylonische Erfindung und ist so rund 5000 Jahre alt. Und wir tanzen halt noch nach dieser babylonischen Pfeife. Dann die Begriffe wie der Himmelsäquator, die Schiefe der Ekliptik, der Frühlingspunkt und so weiter, die heute jedem Fach- und Hobbyastronomen geläufig sind, die stammen alle aus der Arbeit dieser babylonischen Astrologen, Astronomen, Priester. Dazu noch die Einteilung in 12 Tierkreiszeichen, alles war damals schon da. Es war ein unerreichter Höhepunkt, der von keiner anderen Kultur, weder in Griechenland noch in Ägypten, in dieser Präzision erreicht worden ist, wie es damals war. Es war eine voll ausgebildete Wissenschaft, was die Geometrie und die Mathematik am Himmel angeht. Die konnten also genau berechnen, wann Sterne auf und unter gehen, die konnten sogar Mond- und Sonnenfinsternis vorherberechnen. Aufgrund jahrhundertelanger Beobachtungen haben sie festgestellt, dass an einer bestimmten Zeit immer wieder was passiert. Und wenn man das aufschreibt und passt auf, dann kann man das vorher projizieren. Aber was die Physik betrifft, was es mit diesen leuchtenden Punkten dort oben auf sich hat, davon hatten sie keine Ahnung. Und deswegen waren es einfach Götter. Wir sind immer noch bei unserer ersten Phase, Vorphase. Und nun diesen anderen Text, den ich Ihnen schon angedroht habe, nehmen wir mal die Bibel zur Hand. Da gibt es ganz am Anfang, wo sie beginnt, im Buch Genesis, ganz am Anfang eine Stelle, die Ihnen sicher alle bekannt ist. Da heißt es, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Die Erde war wüst und leer, Finsternis lag über der Urflut und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Da sprach Gott, es werde Licht und es ward Licht. Jetzt überspringe ich einige Verse, weil ich zu dem kommen will, was mir wichtig ist. Der 14. Vers, dann sprach Gott, es sollen Leuchten werden am Gewölbe des Himmels, um zu scheiden zwischen der Nacht und dem Tag, und sie sollen Zeichen zu Zeichen dienen und zu Festen und zu Tagen und zu Jahren. Sie sollen sein Lichtspender an dem Gewölbe des Himmels, um zu leuchten über der Erde. Und es geschah so. So machte denn Gott die beiden großen Leuchten, die größere, dass sie den Tag beherrsche, die kleinere aber die Nacht und dazu die Sterne. Gegenüber dem Text bei Hesiod müssen wir zwei wesentliche Änderungen feststellen. Es gibt keine Gestirnsgötter mehr. Es sind Lampen, Leuchten, die am Himmel angebracht sind. Es sind keine Götter mehr. Damit ist noch nichts über die physikalische Natur dieser Leuchten ausgesagt. Das wussten die damals auch nicht. Und dann das Zweite, genauso wichtig, es ist damit die Erde im Mittelpunkt der Welt installiert. Es deutet sich das an, was man dann später das geozentrische Weltbild geheißen hat und das vorgehalten hat, bis diese Revolution einsetzt, die heute Abend unser Thema ist. Das konnte sich im alten Griechenland noch kein Mensch leisten, die Planeten als Lampen, als Leuchten zu bezeichnen. Das waren noch lange Jahre, Jahrhunderte waren das Götter. Und wer das zu bezweifeln wagte, so wie Sokrates, der wurde zum Tod verurteilt. Oder ein anderer, Anaxagoras, der auch, aber hat rechtzeitig das Weite gesucht. Es war aber auch damals schon, wenn auch nicht bei der Mehrzahl des Volkes, aber doch bei diesen hervorgehobenen Leuten, der Beginn der Herrschaft der Vernunft in Europa. Nachdem also Hesiod, den ich anfangs zitiert habe, als Anfang aller Dinge, als Archä, die Erde bezeichnet hat, kamen noch die vorsokratischen Philosophen dazu, die Philosophen, die vor Sokrates gelebt haben. Das war Thales von Milet, der hat das Wasser als diesen Urstoff proklamiert. Dann Anaximander, der hat das Unbegrenzte, das Unfassbare, das Apeiron, als das ursprünglich aller Dinge begriffen, das liegt schon nah beim Chaos. Dann kann Anaximenes, der hat die Luft als Archä, als Ursprung, als Prinzip, wie später die Römer gesagt haben, angeführt, und Heraklit, das Feuer. Nun kam aber mit Pythagoras, Sie kennen den alle noch, im rechtwinkligen Dreieck ist das Quadrat und so weiter, mit diesem Pythagoras kam eine revolutionäre Neuerung. Und zwar das, er hat nicht einen Stoff, so wie Feuer oder Erde oder Wasser, als diesen Urzustand erklärt, sondern die Form. Und diese Form hat er gegliedert oder gliedert sich bei ihm in die mathematische Zahl. Er war der Mathematiker, wie soeben da kurz zitiert. In dieser Philosophie, in dieser Mathematik des Pythagoras, hat der Kreis eine ganz ausgezeichnete, hervorgehobene, die ideale geometrische Figur gespielt. Und als die dreidimensionale Version davon, natürlich die Kugel. Dann das Feuer als das edelste der Elemente. Und diese Vorstellungen begründen das, was dann bei Pythagoras und auch später bei Platon das war, was man die kosmische Harmonie, die Sphärenharmonie bezeichnet hat. Auch der Begriff der Sphärenmusik, diese ganz ideale Vorstellung war das Gedankengebäude des Pythagoras. Es war also so, dass anstelle des ursprünglichen Chaos jetzt eine ganz andere Weltordnung trat, eine wohlgeordnete Weltordnung. Der Chaos der alten Theogonien, die Götterlegenden, die werden jetzt umgewandelt in einen Begriff von Ordnung und Schönheit, was so allgemein unter Kosmos verstanden wird. Und diese Ansicht, diese Philosophie hat dann Platon übernommen, aber auch für Platon waren die Gestirne noch Götter. Kurz zusammengefasst, was dieses vorwissenschaftliche Weltbild zum Inhalt hat. Die Erde steht im Mittelpunkt des Kosmos, der geordneten Welt. Die Sonne, der Mond, die Planeten, die Sterne drehen sich um diese Erde auf kreisförmigen Kristallsphären. Und diese Sphären in ihrer Bewegung erzeugen nun das, was als Sphärenmusik bekannt wird. Die Leute damals konnten sich nicht vorstellen, dass die Gestirne frei im Raum schweben. Da muss ja irgendwas sein, was diese Gestirne trägt. Und das waren Sphären. Und wenn man durchsieht, können sie nur Kristall gewesen sein. Kristallsphären. Und diese theoretische Auffassung erfuhr ihre vielfache Bestätigung. Praktisch einfach dadurch, dass man jeden Tag und jedes Jahr an den Himmel gucken kann und sieht, die Sache stimmt so. Und theoretisch kann die Sache nur dann hieb- und stichfest sein, wenn einer sagt, was nun los ist da oben. Er muss eine dazugehörige Physik liefern. Auch da haben die Griechen nicht lange auf sich warten lassen und sie haben den ersten Physiker hervorgebracht, der auch das erste Physikbuch geschrieben hat Und den Namen kennen Sie alle, es war Aristoteles. Diese aristotelische Physik, er hat so um 384 bis 322 gelebt, vor Christus, hat sich gehalten, sehr lange. Und man kann ziemlich genau sagen, wie lange sie sich gehalten hat. Bis zum Jahr 1666. Dann war sie zu Ende. Was ist da passiert? Da kommen wir ganz am Schluss nochmal drauf. Da hat Isaac Newton seine Gravitationstheorie veröffentlicht. Und damit war die Physik des Aristoteles am Ende. So weit also Aristoteles. Und jetzt kam noch ein zweiter dazu, das war ein Grieche. Der hat nun aus dieser Physik, auf der Grundlage dieser Physik, erklärt, was am Himmel passiert. Dieser Grieche, ein Alexandriner aus Alexandrien, war da schon erwähnte, Claudius Ptolemaeus oder Claudius Ptolemaeus. Er hat schon 100 bis 150 nach Christus gelebt. Also ein großer Zeitsprung von Aristoteles mit den 500 vor Christus bis es 100 nach Christus. Und dieser Ptolemaeus hat das Wissen über die Sterne, soweit es sich im Laufe der Jahrhunderte angesammelt hat, auf einen zusammenhängenden, konsistenten Punkt gebracht. Ich möchte noch mal ganz kurz Ihnen sagen, was der Inhalt dieser aristotelischen Physik war. Mit dieser Physik dürfen Sie heute keine Klassen- oder Doktorarbeiten mehr schreiben, sonst haben Sie versagt. Das war was ganz anderes. Sie geht eben von dem aus, was damals zu sehen war. Erstens, der Erdmittelpunkt, den gab es schon früher, aber er hat ihn definiert oder proklamiert, besser gesagt, als den natürlichen Ort aller schweren Körper. Das Beispiel ist natürlich ganz einleuchtend. Wenn Sie was hochheben, was schwer ist, das fällt runter. Und wenn hier kein Boden wäre, dann fällt es durch bis zum Erdmittelpunkt. Dann, jetzt geht es schon etwas weiter weg. Die Welt wird durch die Mondsphäre, also durch diese Kristallsphäre, auf der der Mond purgelt, in eine sublunare, also eine unter der Mondbahn liegende, und eine supralunare, also eine Sphäre, die über der Mondbahn liegt, eingeteilt. Der untere ist der Bereich der Erde, das ist der veränderliche Bereich, und der übere, der obere, der supralunare Bereich, das ist der unveränderliche Bereich. Die schweren Elemente, die Erde und das Wasser des sublunaren Bereichs, haben das Bestreben, zum Erdmittelpunkt zu fallen. Und dort, wenn sie dort angekommen sind, ist alles in Ruhe. Dagegen die leichten, unteren Elemente, die Luft und das Feuer, die streben nach oben. Diese Bewegung von nach unten oder nach oben der schweren und der leichteren Elemente ist die typische Bewegungsrichtung dieser aristotelischen Physik. Aber jetzt, was passiert mit dem supralunaren Bereich? Da oben muss auch irgendwas geschehen, was jenseits der Mondbahn liegt. Um das zu erklären, musste Aristoteles eine weitere Archäe erfinden, einen weiteren Träger neben Erde, Wasser, Luft, Feuer. Und er hat dieses neue Element Äther genannt. Der Name kommt Ihnen sicher bekannt vor, das ist unser heutiger Äther. Und die Lateiner, die natürlich alles gerne in ihre Sprache übersetzt haben, haben diese fünfte Wesenheit, diese eine Quinta Essentia genannt. Das ist das, was wir heute unter Quintessenz verstehen, wenn es auch das Wort eine ganz andere Bedeutung hat als damals. Also damals war die Quinta Essentia, die fünfte Essenz, das, was die Physik in dem Bereich oberhalb der Mondumlaufbahn ermöglicht hat. Mit diesen einfachen Ansätzen hat also Aristoteles seine Physik aufgebaut, nachzulesen in seinen Physikbüchern. Und wie gesagt, es war eine sehr schwer zu widerlegende und bis in die Renaissance herein gültige Auffassung der Welt. Wir kommen also jetzt dann zu dem zweiten dieser Griechen, und zwar zum Ptolemäus. Nachdem Aristoteles die Physik geliefert hat, hat nun Ptolemäus die Astronomie aufgrund dieser Physik neu formuliert oder überhaupt zuerst mal formuliert. Damit wurde das geozentrische Weltbild vollendet und auch systematisiert in einer Art und Weise, die sehr, sehr konsistent war und die eigentlich sehr schwer auch zu widerlegen war. Das war auch der Grund, warum sich dieses Weltbild so sehr lange gehalten hat. Dieses ptolemäische Weltbild, das bildete den Höhepunkt und den Abschluss dessen, was man als klassische Astronomie bezeichnet. Sie systematisierte die Gesamtheit des Wissens von den Gestirnen. Sie baute auf der griechischen Mathematik, wobei man nicht vergessen darf, wie ich schon sagte, die babylonischen Wurzeln dieser Mathematik. Sie war die Verwirklichung, die Realisierung dieser aristotelischen Physik. Und was ganz wichtig ist, sie ermöglichte eine exakte Modellierung des Planetensystems. Es wurden Berechnungen möglich, die Astronomie wurde zur Himmelsgeometrie. Jetzt möchten wir uns meine zweite Folie angucken. Sie sehen ja, sind in der Zwischenzeit, verstehen Sie mich so, wenn ich direkt bin, von dem, was Sie als Einleitung als diese vorgeschichtliche Phase bezeichnet habe, Ptolemäus Vogel. Jetzt muss ich die Folie wegnehmen, weil wir das ptolemäische System etwas näher angucken wollen. Natürlich, dieses Gemälde stammt nicht vom Ptolemäus, das hat er sicher auch gemacht, sondern von einem schon recht modernen, in Anführungszeichen, modernen Astronomen. Der hat dann nochmal für seine Zeit, für die beginnende Renaissance, wo er gelebt hat, zusammengefasst, was dieses Weltsystem bedeutet. Sie sehen also in der Mitte, hier, diesen Bereich, das ist die Erde, und hier außenrum sind die einzelnen Elemente ganz kurz zusammengefasst. Dann der Reihe nach Luna, der Mond, Merkur, Venus, Sonne, Mars, Jupiter, Saturn. Dann dieser ganze Kreis der Sterne, der Fixsterne. Man dachte sich, diese Fixsterne sind an der äußersten dieser Kristallscharen festgenagelt, fixiert. Da hat der Name Fixsterne. Und ganz außen, außenrum, ist das Reich Gottes. Zählung der Himmel, Empyreum, das Habitaculum, der Wohnsitz Gottes, wird angeschrieben. Es war also die Auffassung der damaligen Zeit und noch, man muss sagen, auch noch bei Kopernikus, trotz dieser Revolution, dass die Fixsternschale das Weltall nach außen abschließt, da ist die Welt wirklich zu Ende und dahinter beginnt das, was man den Himmel bezeichnet. Es war das hohe Ideal des ganzen Christentums in der Antike, im Mittelalter bis in die Neuzeit rein, in den Himmel zu kommen. Das ist dieser Bereich außerhalb von Sonne, Mond und Sterne. Dieses Bild beruht also auf dem, was schon vor Ptolemäus die Griechen, Hipparch, Eudoxos und andere bis hin zurück zu den Babyloniern zusammen gedacht haben. Die Erde ist nicht nur das Zentrum unseres Lebens, sie ist das Weltzentrum. Der Mittelpunkt der Welt und der Mittelpunkt der Erde fallen in einem zusammen. Die Erde ist das, warum eigentlich die ganze Welt geschaffen worden ist. Sie ist wirklich das A und O der Welt. Dann um diese Erde herum laufen in kreisförmigen Bewegungen, Kreis, die ideale geometrische Figur, die einzelnen Planeten, wozu auch der Mond und die Sonne gehören. Dass die Erde und der Himmel eine Kugelgestalt haben, hat sich schon lang durchgesetzt. Diese Vorstellung der scheibenförmigen Erde, die war sehr, sehr früh. Schon die alten Griechen, die sowieso, aber auch die Babylonier war klar, dass die Erde eine Kugel sein muss. Wenn man am Meer rausguckt und sieht den geborenen Horizont, wo die Schiffe kommen und verschwinden, ist eigentlich diese Vorstellung kaum von der Hand zu weisen. Und alles, was dieser Ptolemäus herausgefunden hat, hat er zusammengefasst in einem Buch, das eines der bedeutendsten Bücher der Wissenschaftsgeschichte geworden ist und sich lange gehalten hat. Es heißt Almagest. In diesem Alma-Gest hat er diese Lehre, die ich Ihnen jetzt kurz dargelegt habe, geschildert. Natürlich hat das Buch bei Ptolemäus nicht Alma-Gest geheißen. Diesem Wort hört man schon seine arabische Bezeichnung an. Er hat das anders genannt. Bei Ptolemäus hat dieses Buch die Megale-Syntaxis geheißen, die große Zusammenfassung. Aus dieser Megale-Syntaxis hat man dann die Almagisti gemacht, verballhornt, und dann haben daraus die Araber den Almagest gemacht. Und unter diesem Namen Almagest ist das Buch des Ptolemäus bekannt oder, muss sagen, berühmt geworden. Diese astronomische Grundlage hat Geltung gehabt für die nächsten 1500 Jahre. Und sie ergänzte und präzisierte auch die hergebrachte, sagen wir etwas mehr volkstümliche Lehre. Größe und Entfernung zu den Fixsternen war natürlich unbekannt. Man hat die Vorstellung gehabt, gegenüber heute, dass sie wesentlich klein sind. Man konnte nicht ahnen, wie riesig diese Entfernungen sind. Trotzdem hat Ptolemäus die Sterne und die Erde auch als Punkt behandelt. Der Grund ist ganz einfach. Das hat die Mathematik wesentlich vereinfacht, als wenn man mit geometrischen Körpern rechnen muss. Wie gesagt, in diesem System ist die Erde der einzige Körper, einzige Weltkörper, der keine Bewegung vollzieht. Alles andere dreht sich um die Erde. Ein ganz kurzer Hinweis, was haben die eigentlich, diese früheren Leute, für astronomische Instrumente gehabt? Es muss ja irgendwas geben, um am Himmel Messungen vorzunehmen. Das Instrumentarium war sehr, sehr einfach. Das bekannteste war ein Gerät namens Dreistab, Jakobstab. Völlig klar, warum das Ding Dreistab heißt. Es diente dazu, um zwischen den Sternen und den Planeten die Winkelabstände, ich wollte gerade sagen, messen, das kann man nicht sagen, aber immerhin schätzen zu können. Das war die Aufgabe dieses Dreistabs. Dann gab es ein zweites Gerät, das war schon wesentlich komplizierter, das war die Armillarsphäre. Das war eine große Kugel, in der Regel war die aus Bronze, und da wurden, in der Mittelpunkt war die Erde fixiert und außenrum wurden die Schalen der Planeten und der Sonne und auch ganz außen der Fixsternhimmel eben als Metallstruktur abgebildet. Man sieht diese Armillarsphäre häufig in Museen oder auf Denkmälern. In Portugal kann man das erleben. Das war eine Zeit lang ein Symbol des Landes. Die haben ja die Welt entdeckt, meinen sie. Und es gibt noch heute einfache Nachfolger dieser Armillarsphären. In manchen Geschäften kann man diese Sternkarten kaufen, wo man dann drehen kann, wie der Sternhimmel an diesem und jenem Tag ausschaut. Diese Pappendeckel sind Nachfahren, zwar primitiv, nicht aus Bronze, aber sie haben den Vorteil, dass sie trotzdem wesentlich genauer sind als diese Armillarsphären. Und dann gab es noch ein Gerät, das äußerst wichtig war, das in allen Größen verwendet wurde, das war der Quadrant. Der Quadrant ist einfach ein Viertelskreis, auf dem die ersten 90 Grad aufgezeichnet sind, an dem man dann messen soll, wie hoch die Gestirne am Himmel stehen. Und es war völlig klar, je größer dieses Ding ist, umso genauer sind die Messungen. Der normale Quadrant für den Hausgebrauch war vielleicht einen halben Meter groß, aber die Astronomen haben dann Geräte gehabt, die haben schon mal eine Höhe von 10 Meter gehabt. Da muss man dann mit der Treppe neben hinstehen, um ablesen zu können, was eine Sache ist. Mit solchen relativ einfachen Geräten wurde dann der Himmel vermessen und wurde darüber Buch geführt. Was für philosophische und metaphysische Folgen lassen sich aus der ptolemäischen Lehre ziehen? Es ist eine deutliche Gliederung der Welt von außen nach innen, von oben nach unten. Diese Gliederung begründet eine Skala der Würde und des Wertes. Was außen ist, hat den größten Würde, den größten Wert, also der Himmel, Empyreum, das Reich Gottes. Und was innen ist, hat den kleinsten Wert, das ist die Erde. aus der Stetigkeit und Unveränderlichkeit des Himmels gegenüber den Unregelmäßigkeiten auf der Erde und der Mondsphäre in diesem sublunaren Bereich folgt die Gottgegebenheit der himmlischen, der supralunaren Sphäre. Diese Folgerung wurde aus diesem Weltbild gezogen. Und man sprach deshalb auch von der, in der Philosophie, aber auch in der Theologie, von dem ewigen Beweger, der außen das ganze System, das ganze Gerät da in Schwung hält. Nun gab es da ein Problem. Wenn man ein Rad dreht, dann ist die Außenseite, das Rad außen, die Felge, der Bereich, der die höchste Geschwindigkeit hat. Die Narbe hat eine relativ kleine Geschwindigkeit. Die Winkelgeschwindigkeit ist überall dieselbe, aber die Peripheriegeschwindigkeit, die ist doch sehr unterschiedlich. Ja, wie passt das alles nun zu der Beobachtung? Wenn man die wirklich beobachtet, und das wurde ja gemacht, dann zeigt sich genau das Gegenteil. Die Sterne, die Planeten, die der Erde am nächsten stehen, der Mond zum Beispiel, der bewegt sich am schnellsten. Und am langsamsten bewegt sich ganz außen, da, der Saturn da oben, ziemlich weit außen. Das passt also schon mal nicht. Das war diese Differenz, diese Unstimmigkeit, war schon lang vor Kopernikus ein Ansatz, dieses System doch etwas in Zweifel zu ziehen. Nun kam noch etwas anderes dazu. Wenn man aufmerksam diese Planeten beobachtet, dann muss man etwas feststellen, was mit dieser Sphärenmelodie, mit diesen Sphären überhaupt nicht zusammenpasst. Diese Planeten, das kann man auch heute noch feststellen, wenn es mal gar der Himmel zu sehen ist, machen nämlich eine merkwürdige Bewegung am Himmel. Sie bewegen es nicht schön auf Kreisen, wie man angenommen hat oder wie das die Theorie fordert, sondern sie machen Schleifen. Sie bewegen sich, bleiben stehen, machen eine Schleife, bleiben wieder stehen, bewegen sich streckenweise sogar rückwärts, und um dann wieder ihren alten Weg fortzusetzen. Das war an sich mathematisch kein Problem gewesen. Das haben die schon zu lösen gewusst mit einer Theorie, die ich Ihnen gleich nachher vorstellen werde, die Epizyklentheorie, Aufkreistheorie. Aber stellen Sie sich mal bitte vor, Sie glauben ja an die Kristallsphären. Wie kann mit der Vorstellung dieser Kristallsphären, auf denen die Planeten kullern, rollen, wie kann es da passieren, dass er so ein Planet schleifen macht und stehen bleibt? Das passt nicht dazu. Und diese Probleme waren eigentlich schon sehr früh bekannt. Sie wurden nur irgendwie nicht ernst genommen oder man hat keine genauen Instrumente gehabt, als Beobachtungsfehler deklariert und so weiter. Die Römer haben von den Griechen das alles übernommen und wir sind heute die Erben davon. Allerdings haben sie vor allem die Astrologie übernommen, diesen Glauben an die Gestirne, an die Mächte der Gestirne. Und im alten Rom war Chaldäer ein so angesehener Berufsstand wie heute der Astrologe. Und selbst gelehrte Männer wie Sallust oder Lucrez oder Vergil waren das alles überzeugte Anhänger der Astrologie. Man hat daraus die Lehre gezogen, dass man eben mit einem gewissen Fatalismus das Schicksal, das die Gestirne über ein Verhängen ertragen muss. Der Stoizismus, die stoische Philosophie, ist sehr stark von diesen astrologischen Gedanken beeinflusst. Eine Leistung der Römer allerdings muss man hier hervorheben, nämlich was den Kalender angeht. Die Kalendermacherei war früher immer ein sehr großes Problem und meistens war es so, dass ein Dutzend Kalender nebeneinander hergelaufen ist und es war immer ein Problem, von einem System in das andere umzusteigen. Das hat ein Römer sehr schnell beendet, der aus sonst für rasche Handlungen sehr bekannt war. den kennen Sie auch alle, das war Julius Caesar. Der hat also, zwar nicht selber, aber per Dekret verfügt, dass ein anderer Kalender her muss. Er hat dazu die Leute, die dazu in der Lage waren, eingespannt. Und so kam das zustande, was man den Julianischen Kalender nennt. Dieser Julianische Kalender hat sich sehr lang gehalten und in manchen Kreisen der Astronomie ist er heute noch im Gang. Wenn Sie Ihren Rechner hochfahren und gucken mal an den Sternkarte an und so weiter, ist eines der ersten Daten, das Ihnen der Rechner ausspuckt, das julianische Datum des heutigen Tages. Der Grund ist ganz einfach, mit einer Tageszählung ist viel bequemer zu rechnen, als wenn man dauernd die diversen Monate, die ja auch ungleich sind, und die Jahre ungleich sind, und die Tage, die es auch sind, ineinander umrechnen muss. Im Mittelalter hat die Astronomie kaum, man kann sagen, keine Fortschritte gemacht. Was dort Sache war, war eigentlich das Kirchenjahr, die Festlegung des Ostertermins und wie sind die Feste im Jahr zeitlich festzulegen. Das war natürlich dann schon ein Problem und deswegen hat im Jahr 1682 ein Papst, nämlich Gregor der 13., eine Kalenderreform verursacht. Er hat den julianischen Kalender mit seinen römischen Monats- und Tagesrechnungen reformiert. Das war dringend notwendig, denn Sie wissen ja, die Zahl der Tage im Jahr und die Zahl der Tage im Monat, wenn man die ineinander umrechnet, das gibt keinen glatten Bruch. Das gibt eine Irrationalzahl. Das Verhältnis der Tage, Monat zu Jahr ist nie unter einen Hut zu bringen. Bleibt immer ein Rest übrig. Und dieser Rest hat sich bis zu diesem Zeitpunkt auf volle 10 Tage angesammelt gehabt. Volle 10 Tage hat der gerechnete Kalender mit dem astronomischen Kalender nicht mehr übereingestimmt. Das musste geändert werden, das hat dann dieser Gregor der 13. gemacht. Natürlich haben nicht alle mitgemacht mit diesem römischen Unfug. Und so kommt es beispielsweise, dass die Oktoberrevolution, da gilt der orthodoxe Kalender, nach unserer Zeitrechnung im November stattfindet. Zu solchen Absurditäten hat das geführt. Also jetzt im Oktober werden Sie in Russland nichts merken, die feiern erst im November die Oktoberrevolution. Dann hat sie allerdings bis in die Renaissance rein, und jetzt komme ich wieder auf diesen Regio Montanus zurück, die Sache doch wesentlich geändert. Warum? Es lagen bereinigte Ausgaben der alten Schriften vor. Es ist ein ganz wesentliches Verdienst der Renaissance, diesen alten, antiken Schriften eine erhöhte Aufmerksamkeit zu widmen. Und es wurden auch neue Beobachtungen gemacht. Die Messtechnik, die Beobachtungstechnik mit diesen Quadranten, mit diesen Geräten, hat sich doch so verfeinert, dass man gemerkt hat, da oben, da stimmt irgendetwas nicht. Und dazu kam noch etwas, der Einfluss der Araber. Wir dürfen nicht übersehen, dass der Islam, die arabische Kultur, während des ganzen Mittelalters, nicht nur in der Astronomie, aber vor allem da, ganz erhebliche Leistungen hervorgebracht hat, was die Beobachtung und auch die gedankliche Durchdringung des Systems angeht. Und einige dieser Gedanken dieser arabischen Astronomen finden sich auch in der Schrift, in den beiden Schriften des Kopernikus. Taucht die Frage auf, die bis heute nicht gelöst ist, hat Kopernikus von der Arbeit dieser Astronomen im islamischen Bereich gewusst? Fest steht, Kopernikus konnte nicht Arabisch, aber er konnte Griechisch. Und gerade in der Renaissance lagen ja viele Übersetzungen aus dem Arabischen vor. Wie gesagt, zum Beispiel gar dieser Almagest. Wie es auch sein mag, auf jeden Fall muss man in der Geschichte dieser Entwicklung das Verdienst der arabischen Astronomie hoch veranschlagen. Was hat nun eigentlich den Wechsel vollends ausgelöst? Was hat das Fass zum Überlaufen gebracht? Was hat das gebracht, was man jetzt heute als die kopernikanische Revolution bezeichnet? Es waren vor allem zwei Ungleichheiten. Die Planeten durchlaufen am Himmelsbogen, wenn man das so beobachtet, ungleich große Stücke. Bei einer idealen Kreisbahn wäre doch anzunehmen, dass das Sommerhalbjahr und das Winterhalbjahr genau gleich groß sind, genau gleich lang sind. Pustekuchen, das sind sie nicht. Die Zeit von der Frühlingstag- und Nachtgleiche Bis zur Sommersonnenwende sind 94,5 Tage. Und die Zeit, die andere Hälfte von der Sommersonnenwende bis zur Herbsttag- und Nachtgleiche, sind 92,5 Tage. Also eine Zeit, die man nicht einfach unter den Tisch fallen lassen kann. Dann die zweite Ungleichheit, und die habe ich schon erwähnt, das ist das, dass die Planeten keine Kreisform durchlaufen, keine Kreisbahn durchlaufen, sondern diese wunderbaren Schleifen, diese Zyklen, Epizyklen da machen. Und das hat Aristoteles so wohl nicht vorgesehen. Es vergeht immer einige Zeit, das ist auch heute so, bis man die zwischen der Wahrnehmung einer Ungleichheit, zwischen der Wahrnehmung einer Unstimmigkeit und der Notwendigkeit, was zu ändern, vergeht. Wie wurde nun die Ungleichheit Nummer 1, die Sache mit den ungleichen Halbjahreszeiten, der Tagesunterschied, wie wurde der behoben? Das hat man ganz einfach gemacht. Man hat gesagt, der Erdmittelpunkt und der Weltmittelpunkt stimmen nicht überein. Der Erdmittelpunkt ist zwar der Mittelpunkt unserer Erde, aber der Mittelpunkt der Welt, dieser Umlaufbahnen, liegt zu diesem Punkt exzentrisch. Natürlich, damit ist die Physik des Aristoteles vollends ganz aufgegeben. Schon diese Epizyklen, diese Schleifen, haben da nicht reingepasst. Aber wenn da nur aus mathematischen Gründen ein beliebiger Punkt gewählt wird, damit die Rechnung nachher stimmt, das geht dann doch etwas zu weit. Und wie gesagt, das andere war diese Epizyklentheorie, und das kann ich Ihnen jetzt nicht ganz ersparen, Ihnen zu zeigen, um was es da geht. Nur ganz kurz. Was ist ein Epizykel? Schlicht und einfach ein Aufkreis. Man ging davon aus, dass sich der Planet nicht auf seiner Kreisbahn bewegt, sondern auf einer besonderen Kreisbahn, deren Mittelpunkt sich auf der ursprünglichen Kreisbahn bewegt. Wenn Sie hier den eigentlichen Kreisbahn der Venus sehen würden, dann sagt man, nicht die Venus läuft auf dieser Bahn, sondern die Venus läuft auf dieser Bahn, und deren Mittelpunkt bewegt sich hier auf der eigentlichen Venusbahn. Aufkreis, Epizykel. Das war die Vorstellung, die Ptolemäus nicht entwickelt hat, aber hat sie übernommen, die war schon vorher da, und die eigentlich die Sache ganz ordentlich beschrieben hat. Und noch ein zweites folgt aus dieser Angelegenheit. Und das erklärt nun, warum die Planeten so schöne Schleifen machen. Ich glaube, dieses obere Bild ist mir etwas zu undurchsichtig geraten beim Kopieren. Deshalb in Worten eher das dargestellt. Wenn Sie sich vorstellen, ein Planet bewegt sich vor Ihren Augen vorbei und ein weiter entfernter bewegt sich auch und Sie selber bewegen sich auch, dann ist ja der Planet, der Ihnen näher da ist, bewegt sich schneller, als selber weiter weg ist. Das widerspricht zwar der aristotelischen Physik, ist aber Beobachtungstatsache. Und in dem Moment, wo der schnellere Planet den langsameren überholt, scheint der langsamere stehen zu bleiben und wieder zurückzulaufen. Und dann, wenn der Überholungseffekt vorbei ist, dann läuft wieder in die richtige Richtung. Ganz grob so gesagt läuft die Sache. Und damit haben sich diese Schleifenbewegungen eigentlich ganz schön erklären lassen. Hier sehen Sie nochmal dieses Epizyklenmodell. Stellen Sie sich die Leute das vor. Hier ist die Erde, hier ist der Mond, und hier kommen die einzelnen Planeten, von denen jeder seine eigene Kreis hat. Wenn Sie das Bild genau ansehen, werden Sie gleich sagen, er hat was Falsches gesagt. Ich sage nämlich, jeder hat seinen eigenen Epizykel. Gucken Sie genau hin, bei Zweien stimmt das nicht. Das stimmt nicht beim Mond, und das stimmt nicht bei der Sonne. Und da fragt natürlich jeder, der in den Himmel guckt, warum? Warum ist das so? Das muss so einen Grund haben. Eines dazu, gleich im Vorweg, ist zu sagen, heute ist natürlich leicht, die Stellung einzunehmen. Warum haben wir nicht gleich damals gesagt, die Sonne steht im Mittelpunkt der Erde, anstatt sich mit diesem etwas komplizierten Epizykelsystem abzugeben? Dazu muss man sagen, rein von der damaligen Beobachtung her und heute noch rein von der Mathematik her, sind die beiden Systeme gleichwertig. Es ist nur eine Frage der Projektion, was als Mittelpunkt angesehen wird. Die Sonne mit den einzelnen Planeten drumherum oder die Erde mit dann diesem Epizykelmodell. Es ist mathematisch nicht zu entscheiden, welches System das richtige ist. Und das haben natürlich die Astronomen und die Philosophen und vor allem die Theologen damals sehr genau gewusst. Und deswegen hat sich dieses System trotz aller Beobachtungsprobleme auch so lang halten können. Die Entscheidung, welches dieser beiden Systeme richtig ist, kann nur durch eine Instanz gefällt werden, nämlich durch die Beobachtung. Das hat Galilei gemacht. Noch einmal zusammengefasst, was sind nun die Widersprüche dieser alten geozentrischen Auffassung aus der Sicht der Astronomen, der Philosophen und so weiter. Ich möchte das deswegen nochmal sagen, weil nur dann klar wird, warum eigentlich dieser Umschwung kommen muss, wo man sich nicht mehr länger aufschieben lässt. Zunächst einmal, die Bewegung der Planeten erfolgt nicht um den Weltmittelpunkt, sondern um den mathematischen Kunstgriff, den ich bereits erwähnt habe. Diese göttliche Harmonie der Sphären war also nur mittels einer Finte herstellbar. Und das ist natürlich eine Kröte, die vielleicht mancher Praktiker schluckt, aber Philosophen, das sind ja Griffelspitzer, die schlucken sowas nicht. Dann die Anordnung der Planeten, das Gesetz der Reihenfolge. Ich sagte schon, von der Reihenfolge her müssen die äußersten Planeten die schnellsten sein. Ganz außen der erste Beweger. Und diese Bewegung überträgt sich nachher in abgestufter Form auf die inneren Planeten. Die Wirklichkeit, auch das sagte ich schon, ist genau umgekehrt. Die äußersten Planeten sind die langsamsten, der innerste, der Mond, der als Planet gesehen wurde, ist der schnellste. Dann noch etwas. Die Venus ist ja ein sehr auffälliger Planet. Ich weiß nicht, haben Sie es vielleicht schon mal gesehen, am Abendhimmel oder am Morgenhimmel, wenn alles noch so etwas im Dämmer ist, ein ganz heller Stern, kurz bevor die Sonne aufgeht oder kurz nachdem sie untergegangen ist, die Venus. Diese Venus hat eine merkwürdige Bindung an die Sonne. Sie ist immer in der Nähe von der Sonne. Es ist nie so wie bei den anderen Planeten, dass man auf der Gegenseite steht. Sie hat immer eine Bindung an die Sonne. Sie ist entweder Morgenstern oder Abendstern. Und ein zweiter Planet macht das auch noch. Nur fällt er weniger auf, weil er noch näher bei der Sonne ist. Den sieht man nämlich nicht oder nur sehr selten. Das ist der Merkur. Der zeigt genau die gleiche Unanständigkeit. Und dann, was ich auch gerade schon sagte, warum hat gerade die Sonne keinen Epizykel? Warum hat sie eine Sonderstellung? Und vom Mond ganz zu schweigen, hat er auch keinen. Das sind also Ungereimtheiten, die sich die Astronomen zu Augen geführt haben. Aber auch Theologen haben da einiges einzuwenden gehabt. Es gab Zweifel an Aristoteles, mit der nämlich dem lieben Gott einen Sitzplatz außerhalb des Systems zugewiesen hat. Ja, das Bild war vorhin da, dieses Epireum außerhalb der Welt. Nach der Lehre der Theologie ist ja Gott überall. Das ist die berühmt-berüchtigte Ubiquitätslehre. Wie verträgt sich mit dieser Ubiquitätslehre dieser Sitzplatz vom lieben Gott außerhalb der Welt? Wie verträgt sich, eine zweite Überlegung, die Mittelpunkt der Position der Erde mit der nachgeordneten Stellung, die die Erde eigentlich im Weltgeschehen hat? Die Erde ist das Minderwertigste und doch ist sie im Mittelpunkt des Systems. Das ist ein Widerspruch da, mit dem sie die Theologen abgeplagt haben und wo sie nicht zu Rande kamen. Dann, war beim besten Willen nicht zu übersehen, dass die Sonne eine ganz beherrschende Funktion hat. Die Sonne, ohne Sonne gibt es auf der Erde kein Leben, da wächst überhaupt nichts. Die Sonne ist das Gestirn, von dem die Erde abhängt. Warum hat die Sonne diese nachgeordnete Position, so an dritter oder vierter Stelle im Weltsystem? Dann, ein anderer Theologe hat gesagt, es gibt überhaupt keine Rangfolge der Weltregionen. Gott ist sowohl das Zentrum wie die Peripherie der Welt, des Weltalls. In diesen Überlegungen, die uns heute etwas weit hergeholt kommen, die wir heute vielleicht gar nicht mehr nachvollziehen können, in diesen Äußerungen hat sich das angedeutet, was die Revolution dann vollends ausgelöst hat. Jetzt kommen wir dann zu Nikolaus Kopernikus. Die Revolution, die er ausgelöst hat, war nicht eine kleine Angelegenheit. Wir können das heute wahrscheinlich gar nicht mehr so richtig nachvollziehen. Es war nicht nur ein Sturz der Astronomie, es wurde nicht nur das astronomische Weltbild in Frage gestellt. Was gestürzt worden ist, war die ganze Weltauffassung der damaligen Zeit. Denn die war ja so, dass die Erde schon aus theologischen Gründen im Mittelpunkt des Systems steht. Und plötzlich soll das nicht mehr sein. Eine ganz kurze Biografie zu Kopernikus, damit Sie wissen, was Sie zu tun haben. Kopernikus, geboren 1473 in Thorn. Sein Vater war ein angesehener Mitbürger der Stadt, er saß im Stadtrat. Nach dem frühen Tod des Vaters trat die entscheidende Wende schon im Leben des Kopernikus ein. Sein Onkel, der Bruder des Vaters, hat seine Vormundschaft übernommen und hat ihm eine sehr gute Ausbildung zukommen lassen. Er war an der Universität in Krakau. Dann wurde sein Onkel Bischof von Ermland und er brachte seinen Neffen Kopernikus im Domkapitel von Frauenberg unter. Er war also dann Domherr. Er immatrikulierte sich in Bologna und studierte dort Rechtswissenschaften. Auch ein klein wenig Astronomie. Das ist der einzige Punkt in seinem Leben, wo man bei ihm von einer astronomischen Ausbildung sprechen kann. Zwei, drei Semester astronomische Einführung. Dann hat er sein Jurastudium abgeschlossen und in Padua Medizin studiert. Dann hat er in Ferrara promoviert, in Kirchenrecht. Er hat also eine rundum Ausbildung bekommen. Dann ab 1504 war er der ständige Begleiter und auch der Arzt seines Onkels, des Bischofs von Ermland. Dieses Bistum von Ermland war sehr einflussreich. Es war ein Fürstbistum, es war ein Lehen des Königs von Polen. Also das Ermland war damals polnisches Lehen. Und das ist auch der Grund dafür, um die Polen heute darauf bestehen, dass Kopernikus kein Deutscher ist, wie wir das gern sehen würden, das ist ein Pole. Dann lebte er in Allenstein und in Frauenburg und starb dort 1543. In seiner Biografie ist außer diesem ganz kurzen, kleinen Astronomiestudium nichts von Astronomie zu hören und zu sehen. Und auch in seinem Tätigkeitsgebiet war das so. Was ist denn das, ein Domherr? Nun, es war ein Geistlicher, aber ein Weltgeistlicher. Er hat mit Pfeil und Bogen geschossen und weil es keine Autos gab, hat er sich reiten müssen auf seinen vielen Dienstreisen, die er machen musste. Er war eigentlich ein Verwaltungsbeamter, er war Vorsteher verschiedener Kassen im Bistum seines Onkels. Kurz und gut, er war ein Verwaltungsbeamter. Er wäre heute ausgedrückt etwas so eine Art Regierungsrat oder Oberregierungsrat gewesen. Und er hat ein sehr voll ausgefülltes Leben gehabt. Er war ständig unterwegs. Fragt man sich, wo bleibt die Astronomie? Mit den heutigen Begriffen muss man sagen, Kopernikus war ein Hobbyastronom. Was er mit Astronomie am Hut hatte, hat er nebenher in seiner Freizeit gemacht. Man muss allerdings dazu sagen, es war ein Hobby, das er schon etwas intensiv gepflegt hat. In allen Steinen zum Beispiel, wo er in dortigen Burg gewohnt hat, hat er die ganzen Gänge mangels größerer Fläche mit seinen Kurven über den Sonnenstand angezeichnet. Das kann man heute noch lesen, wer die Wände da voll gemalt hat. Dann hat er eine kleine Schrift veröffentlicht, 1514. Nicolai Copernici, De Hypothetibus Motuum Celestium, A Se Constitutis Commentariolus. Also ein kleines Büchlein des Nikolaus Copernicus über die hypothetischen Bewegungen der Himmelskörper aus ihrem Sachverhalt dargestellt. Das Ding kam in Form einiger Kopien, so ein rundes Dutzend in Umlauf. Kopien heißt handgeschriebene Abschriften und haben schon damals in der gelehrten Welt hat Aufmerksamkeit erregt. Er erwähnt in dieser Schrift seine Zweifel am ptolemäischen Weltbild. Und er wusste, dass trotz aller Anstrengungen die Positionen der Gestirne nach wie vor nicht exakt zu bestimmen waren. Und er wusste natürlich als Wallungsbeamter auch um die Probleme der Kalender und der anstehenden Kalenderreform. Die ganz konkreten Ausgangspunkte für Kopernikus und seine Umstellung, seine Revolution waren die Kritik an der Ungenauigkeit der offiziellen ptolemäischen Astronomie. Dann deren Verstöße gegen den Grundsatz der Gleichförmigkeit der Bewegungen am Himmel. Die Planeten bewegen sich ungleichmäßig schnell. Dann die Vorstellung vom Kosmos als wohlgeordnetem Ganzen. Dann ganz wichtig die Sonderstellung der Sonne im Planetensystem. Dann die pythagoreischen Vorstellungen von der Sonne als dem edelsten und auch größten Himmelskörper. Dann natürlich Anregungen aus der antiken Literatur. Aristarch von Samos hat um 310 vor Christus gelebt und schon damals den Heliozentrismus, also die Lehre, dass die Sonne im Mittelpunkt steht, vertreten. Das war Kopernikus bekannt. Es gab natürlich auch große Hindernisse gegen seine Vorstellungen. Der Dualismus zwischen Erde und Himmel. Natürlich, heute sagen wir, den gibt es nicht, aber damals, in der damaligen Vorstellung, gab es den. Dann der Gegensatz von Unvollkommenheit und Vollkommenheit. Warum war die Planetenbewegung unterhalb des Mondes unvollkommener als die oberhalb des Mondes? Dann der Gegensatz, was für ein Domherrn verständlich ist, zwischen Sündigkeit und Heiligkeit, zwischen menschlichem und göttlichem. Und so hat er, wann weiß man gar nicht genau, ein Buch geschrieben, eine Schrift in Form von 6 Büchern, besser gesagt in Form von 6 Kapiteln, und die heißt De Revolutionibus Orbium Celestium, über die Umdrehungen der Himmelskörper. Revolutionibus als Umdrehungen gemeint, nicht als das, was wir heute unter Revolution verstehen, aber es läuft im Endeffekt dann doch darauf hinaus. Es hat rund 10 Jahre gedauert, bis dieses Buch in Druck gegangen ist. Es wurde immer wieder verbessert und verbessert und dann ist es in Druck gegangen. Sie wissen ja alle, wie das kopernikanische Weltsystem ausschaut, und darum habe ich mir erlaubt, Ihnen hier eine Kopie des Originals zu zeigen, wie sich Kopernikus das vorgestellt hat. Sie sehen in der Mitte, ich hoffe es wenigstens, die Sonne und dann nach außen hin die einzelnen Planeten, wobei an dritter Stelle nach Merkur und Venus hier die Erde steht und dann der Mars und dann die anderen Planeten. Und außenrum, wie gehabt, die Fixsternschale und dahinter das Epireum, das Reich Gottes. Das waren die Vorstellungen, die Kopernikus gemacht hat. Und mit diesem relativ einfachen Modell hat er einen ganz großen Wurf gelandet. Er hat mit einer einzigen Ausnahme sämtliche anstehenden astronomischen Probleme gelöst. Die Ausnahme will ich gleich von vorne erwähnen. Wenn Sie abwechslungsweise die Augen auf und zu machen, dann sehen Sie immer ein klein wenig verschiedenes Bild. Auch wenn Sie draußen im Wald sind oder in der Stadt und machen das, auch dann sehen Sie unterschiedliche Bilder. Man nennt das die Parallaxe. Wenn also jetzt ins Große übertragen die Planeten und die Sterne betrachtet werden, von einem Ende der Erdbahn im Sommer und vom anderen Ende der Erdbahn im Winter, dann müsste doch auch diese Parallaxe zu sehen sein. Und die sah man nicht. Das war eines der Hauptargumente gegen Kopernikus. Es gibt diese Parallaxe, man sieht sie heute. Aber damals waren die Messmethoden noch so unentwickelt, dass man diese sehr, sehr kleine Parallaxe damals nicht feststellen konnte. Es gibt sie. Aber alles andere, was am Himmel sonst an Fragen existiert, hat er gelöst. Was sind das? Der Wechsel von Tag und Nacht, einschließlich der Drehung der täglichen Drehung des Sternhimmels. Das resultiert aus der täglichen Drehung der Erde um ihre Achse. Die Jahresbewegung der Sonne auf der Ekliptik, das ist die Sonnenbahn, durch den Tierkreis, das ergibt sich ganz einfach aus der Bahn der Erde um die Sonne. Die zeitlichen Unregelmäßigkeiten der Bewegung der Planeten, die geben sich daraus, dass der Erdmittelpunkt und der Mittelpunkt des Alls exzentrisch liegt. Ich muss daran erinnern, wir sind immer noch bei der Kreisbahn der Planeten und deshalb musste Kopernikus diese Exzentrizität beibehalten. Dann, er hat erklärt, die Rückläufigkeit der Planeten, einfach daraus, dass die Erde sich bewegt und nicht die Sonne. Damit entfällt diese ganze Epizyklenhypothese. Die wechselnden Helligkeiten der Planeten, klarer Fall, ergeben sich aus ihren wechselnden Abständen von der Erde. Die Bindung der Planeten Merkur und Venus an die Sonne, ganz klarer Fall, müssen sie ja, weil sie innerhalb der Erdbahn sich bewegen. Deshalb kann man sie nicht außerhalb der Erdbahn gegenüber der Erde sehen. Die Schiefe der Ekliptik aus der Neigung der Erdbahn gegen die Sonne. Das Vorrücken der Tag- und Nachtgleichen ergibt sich aus der Präzessionsbewegung der Erdachse. Wissen Sie, was das ist? Die Erdachse schwankt wie ein Brummkreisel. Natürlich nicht so schnell, aber immerhin ganz langsam. Und das kann man dadurch erklären, wenn man die Erde nicht als festen Stern, als festen Punkt ansieht, sondern eben als Planet, der sich bewegt. Das waren die ganzen damaligen Probleme, die Kopernikus auf einen Schlag gelöst hat, wie gesagt, mit Ausnahme, vermeintlicher Ausnahme dieser Parallaxe. Ja, und das bleibt mit der Physik des Aristoteles? Auslaufmodell. Und mit dieser Physik des Aristoteles, und da muss man im Klaren sein, was das heißt, das war ja damals fast eine theologische Weisheit, Wissenschaft. Mit dem Fall dieser aristotelischen Physik ist das ganze damalige Weltbild eigentlich, das ja auf Aristoteles beruht hat, nicht nur das Astronomische, auch das Theologische gestürzt. Wenn Sie heute, das machen Sie natürlich nicht, aber wenn Sie beispielsweise die Theologie der damaligen Zeit, Thomas von Aquin, lesen, dann finden Sie in diesem theologischen Buch die Ausdrücke Energia Dynamis aus der Physik des Aristoteles. Das findet man heute in dieser offiziellen damaligen Theologie. Das alles ist mit dem Fall dieser Physik des Aristoteles eigentlich dahingegangen. Das muss man immer wieder sagen, sonst kann man nicht begreifen, warum das damals so enormen Wirbel gemacht hat, warum es damals so enormen Aufruhr verursacht hat und was auch sehr lange gedauert hat, bis es sich durchgesetzt hat. Denn mit der Schrift des Kopernikus war noch lange nicht auch seine Lehre allgemein anerkannt. Vom Ptolemäus bleiben nur noch zwei Dinge übrig. Diese Exzentrizität der Bahnen, wie ich gerade schon gesagt habe, und dann das Empyreum außenrum. Alles andere ist in dem Schrotthaufen der Geschichte gelandet. Nun, Kopernikus hat vorausgesehen, dass er mit seiner Schrift keine große Begeisterung bei der Kirche hervorruft. Das wusste er. Das war auch der Grund, wo man seine Schrift zwar drucken ließ, aber nicht veröffentlicht hat. Es wurde dann doch gedruckt und auf seinem Totenbett, was er vermutlich gar nicht ganz mehr mitgekriegt hat, wurde ihm dann der Erstdruck seines Werkes in die Hand gedrückt und gleich hat es Streit gegeben. Da stand nämlich ein Vorwort drin von einem Geistlichen oder Philosophen, wenn man will, namens Osiander. Ich weiß nicht, ob es in Konstanz die Osianderstraße gibt, wir in Stuttgart haben eine. Was hat dieser Osiander gemacht? Der hat diesem Schrift des Kopernikus ein Vorwort vorangestellt, ohne darunter zu schreiben, Osiander. Man musste also meinen, das stammt von Kopernikus. Und da steht drin, Zitat, allerdings müssen seine Hypothesen nicht unbedingt wahr sein. Sie brauchen nicht einmal wahrscheinlich zu sein. Es reicht schon vollkommen, wenn sie zu einer Berechnung führen, die den Himmelsbeobachtungen gemäß ist. Zitat Ende. Damit wurde das Buch des Kopernikus degradiert. Es wurde nicht zu einer weltumstürzenden wissenschaftlichen Tatsache, sondern es wurde eine Hypothese unter vielen. Das war eigentlich dem Kopernikus gegenüber ein schwerer Vertrauensbruch. Und doch, muss man eigentlich im Nachhinein sagen, hat dieser Osiander recht gehabt. Ohne dieses Vorwort, und dazu muss man sagen, Kopernikus hat sein Buch dem damaligen Papst gewidmet, ohne dieses Vorwort des Kopernikus wäre diese Schrift sofort auf dem Index gelandet, auf dem Index der verbotenen Bücher. Das ist nicht passiert, weil es eben, wie gesagt, nur als eine Hypothese angesehen wurde. Es ist dann alles auf dem Index gelandet, genau 55 Jahre später, zusammen mit den Schriften des Galilei. Und der hat ja nicht so vornehm und zurückhaltend gehandelt wie der Kopernikus. Da war dann die Sache dann aus der Sicht der Kirche überfällig. Seine Absicht, muss man also sagen, war gut. Die Rezeption, die Aufnahme hat also sehr, sehr lang gedauert. Und auch die Kirchen der Reformation waren überhaupt nicht davon begeistert. Luther hat zum Beispiel gesagt, denn Josua hieß die Sonne stillstehen. In der Bibel steht es drin, in einer dieser Schriften des Alten Testaments. Da gingen die Theologen davon aus, natürlich, die Sonne bewegt sich und können sie nicht stillstehen. Mit solchen Diskussionen, mit solchen Überlegungen, die man heute eigentlich beiseite schieben muss, wurde damals wirklich Wissenschaft gemacht und argumentiert. Gründe auch, warum die Theorie des Kopernikus nicht sofort Zustimmung fand, zum Teil sogar abgelehnt worden ist, das war diese kopernikanische Theorie, war, was die Mathematik angeht, in keiner Weise einfacher als die alte. Er hat die Berechnungen immer noch aufgrund der ptolemäischen Grundlagen gemacht. Und zwar deswegen nicht einfacher und richtiger von der Beobachtung her war sie auch nicht. Und man wusste, weiß natürlich genau, woran das lag, dass das nicht stimmen konnte. Die Kreisbahnvorstellung war eben nicht richtig. Die hat sie aber noch sehr lange gehalten. Ein Umschwung in der öffentlichen Meinung trat jetzt ein mit Galilei. Galilei war von seiner Natur her ein Choleriker, ein Hitzkopf. Und es war nicht sehr leicht mit ihm, wenn man so sagen könnte, Kirschen zu essen. Und dazu hat dieser Galilei zum ersten Mal in der Astronomie überhaupt ein Instrument in der Hand gehabt, das ihm ermöglichte, zu unterscheiden, welches der beiden Weltbilder richtig war. Das kopernikanische oder das ptolemäische. Er hat nämlich ein Fernrohr besessen. Das hat er zwar nicht selbst erfunden, aber er hat es verbessert und sehr raffiniert, das heißt sinnvoll eingesetzt. Worin liegt nun die Beweismöglichkeit der Beobachtungen des Galilei? Ganz einfach. Wenn man davon ausgeht, dass die Venus sich um die Erde dreht und aber doch, wie man sieht, immer stark abhängig von der Sonne, dann stellt sich die Frage, warum sieht man eigentlich keine, so wie man Vollmond sieht, warum sieht man keine Vollvenus? Wenn die Erde im Mittelpunkt steht und die Sonne bewegt sich um die Erde und Venus bewegt sich ebenfalls um die Erde, dann kann man nie eine Voll-Venus sehen. Dazu müssen nämlich die Venus hier stehen. Dann scheint die Sonne direkt auf die Venus. Sie könnte natürlich theoretisch da stehen. Sie vollzieht eine Kreisbahn um die Erde. Aber die Beobachtung zeigt, die Venus hält sich immer eng bei der Sonne auf. Man sieht also nie eine Voll-Venus. Galilei hat durch sein Fernrohr geguckt und war der Erste, der die Voll-Venus gesehen hat. Und mit dieser Entdeckung, die natürlich nur zu machen ist, wenn man durchs Fernrohr guckt, mit dieser Entdeckung war die Entscheidung zwischen den beiden Systemen gefallen. Es war also nicht die Entdeckung der Jupitermonde. Es war nicht die Entdeckung der Sonnenflecken. Es war nicht die Strukturen der Mondoberfläche, die natürlich nicht so schön glatt ausschauen, wie es die platonische Vorstellung sich gedacht hat, sondern sehr runzelig ist. Es war nicht der Ring des Saturn, denn alles das hat Galilei entdeckt. Es war schlicht und einfach die Entdeckung der Vollvenus. Das konnte mit dem ptolemäischen Weltbild nicht mehr erklärt werden. Es war nun nur noch eine Frage der Zeit, bis sich das alles durchgesetzt hat. Und auch die aristotelische Physik ist damit noch ein weiteres Mal ad absurdum geführt worden. Ich möchte den Prioritäts- und Plagiatstreit, den Galilei da gemacht hat, übergehen. Ich sagte schon, der war etwas ungäb, sagt man im Schwäbischen. Und wenn er sich dem Vatikan gegenüber etwas klüger verhalten hätte, die ja von vornherein gar nicht so abgeneigt waren, hätte er vielleicht sich seinen Bannfluch ersparen können, den er sich zugezogen hat. Aber eines war jetzt immer noch ungelöst. Warum stimmen die Beobachtungen nicht mit der Theorie überein? Und dieses Problem hat ein anderer Astronom gelöst, nämlich Kepler. Ich habe den Eindruck, ich muss etwas schneller machen, ja? Kepler stammt, wie Sie alle wissen, aus Weilerstadt und seine Tragödie oder seine Trauer bestand darin, dass er nie eine Chance gehabt hat, im Württembergischen eine Professur für Astronomie zu bekommen. Er war nämlich in der Abendmahlslehre mit seinen anderen Gesinnungsfreunden etwas übers Kreuz. Und so hat sich gezeigt, dass er eine Stellung bekommen hat als Hofastronom in Prag am Hof Kaiser Rudolfs II. Dieser Kaiser war katholisch, Kepler war evangelisch. Das war ein ganz enormer Vorteil, jetzt nachdem er in Prag war. Es konnten ihm die Kurie und die Kardinäle nichts anhaben. Und das hat er sich weitlich ausgenützt. Natürlich hat Kepler als Astronom von etwas leben müssen. Das Salär am Kaiserhof war zwar sehr groß, sehr ordentlich, nur hat er es nie bekommen. Er musste also sein Geld anderswo verdienen. Das hat er gemacht, indem er Horoskope geschrieben und gerechnet hat. Das wird ihm gelegentlich vorgehalten. Aber ohne diese Horoskope hätte er nicht leben können und ohne dieses Geld wäre auch die Astronomie nicht so gefördert worden. Originalton Kepler. Wann zuvor niemand so töricht gewesen wäre, dass er aus dem Himmel künftige Dinge zu erlernen Hoffnung geschöpft hätte, so wärest auch du, Astronome, so witzig nie geworden. Aber wie gesagt, auch bei Kepler blieben zunächst die Fehler in der Beobachtung zwischen den Sternörtern und den errechneten Stellen. Was ist nun passiert? Kepler hat in Prag ein großes Erbe angetreten, und zwar das Erbe des Astronomen Tycho Brahe. Dieser Astronom hat auf einer Insel, die zu Dänemark gehört, ein sehr großes Observatorium aufgebaut bekommen, auf Kosten des Königs, und hat die exaktesten astronomischen Daten gehabt, die damals verfügbar waren. Das ging nun ins Erbe Keplers über. Und mit diesen Daten hat Kepler, man muss sagen, in jahrzehntelanger Rechnung versucht, die Planetenbahn zu rekonstruieren. Das ist ihm gelungen und das Ergebnis ist ihm auch bekannt. Es waren keine Kreise, es waren Ellipsen. Und damit war auch das exzentrische Problem auch gelöst. Nun war wirklich Erdmittelpunkt, Mittelpunkt der Erdbahn und Mittelpunkt des Systems identisch. Es ist einer der Brennpunkte dieser Ellipsen gewesen. Sie alle kennen diese Gesetze, von der Schule her nehme ich noch an, die drei Keplerschen Gesetze, keine Kreise, Ellipsen, dann der Flächensatz, in Umlauf, die Umlaufbreite in gleichen Zeiten, gleiche Flächen und dann das Quadrat der Umlaufbahn ist die dritte Potenz der Entfernung, der mittleren Entfernung Erde-Sonne. Diese drei Gesetze, nur ganz kurz erwähnt. Mit diesen drei Gesetzen, war die Astronomie auf der sicheren Seite. Nun war auch klar, was los war und nun stimmten zum ersten Mal Berechnung und Beobachtung überein. Es fehlt noch eine Kleinigkeit, die Physik. Die Physik war immer noch die abservierte aristotelische, es gab keine andere. Was war nur jetzt los? Dieses Problem hat ein anderer Wissenschaftler oder Philosoph, wie man sagen will, der Renaissance gelegt oder muss man sagen, der Neuzeit. Und das war Isaac Newton. Und dieser Newton hat die zugehörige Physik geliefert. Ganz kurz, er hat, wissen Sie alle schon, die Gravitationstheorie eingeführt. Und diese Theorie erklärt nun zwingend physikalisch, warum die Planeten auf ihren Bahnen Ellipsen beschreiben müssen. Das ist eine Folge dieser Massenanziehungsgesetze. Jetzt aber endgültig abschließend nur ein ganz kurzer Satz aus der Sicht der Philosophie. Was hat eigentlich veranlasst, dass man in der Wissenschaft von Revolutionen spricht? Revolutionen sind ja eigentlich politische Vorgänge. Und dieser politische Begriff wurde von einem Philosophen auf die Wissenschaft, auf die Entwicklung der Naturwissenschaften überhaupt übertragen. Ich möchte nur ganz kurz seinen Namen erwähnen, dass Sie was davon gehört haben. Es war Thomas Kuhn mit seiner Auffassung, dass die Wissenschaft sich nicht kontinuierlich entwickelt, sondern immer in revolutionären Schüben. Darüber kann man streiten oder auch nicht, man kann es annehmen oder auch nicht. Sein Musterbeispiel in seiner Schrift über diese Paradigmenwechsel ist diese kopernikanische Revolution. An diesem Beispiel hat er seine Theorie durchexerziert. Wir wissen, es gab seither und gibt immer noch weitere Revolutionen. Vielleicht nicht so spektakulär wie die von Kopernikus. Ein weiteres Referat in diesem Kreis ist so viel wie die Quantenphysik. Eine Revolution, die sicher genau so eindringlich ist wie die von Kopernikus. Aber das hören Sie ein anderes Mal. Damit verschonen wir uns heute. Ich danke Ihnen.
Ja, wir danken Ihnen, Herr Röhrle. Jetzt haben wir eine Punktlandung auf 9 gemacht. Und so wie die Leute packen, nehme ich mal an, packen Sie Ihre Fragen mit nach Hause ein. Wir packen woanders was zu trinken und zu essen aus. Schönen Abend und Ihnen nochmal herzlichen Dank.